Ja, wir sind in Jesaja, Kapitel 5 immer noch. Schon überlegt, ob ich wollte eigentlich das Kapitel letztes Mal fertig gemacht haben und dachte mir, naja, dann mache ich das jetzt noch schnell den Schluss und dann gehen wir in Kapitel 6 rein. Aber ich habe irgendwie doch gemerkt, Gott hat uns da was zu sagen, auch in Kapitel 5 noch zum Ende hin. Das sollten wir nicht einfach so übergehen. Deswegen steigen wir ein in Jesaja Kapitel 5, Vers 24. Ich bete noch einmal kurz. Ja, Vater, wir danken dir, dass wir deine Kinder sind durch Jesus Christus, deinen Sohn, den du hingegeben hast. Wir danken dir, dass du, ja, dass wir in Jesus sehen, dass du für uns bist. Danke, dass du uns für dich gewonnen hast. Und wenn wir dein Wort lesen, das Wort, was du durch Jesaja zum Volk Israel gesprochen hast, zu deinem Volk, dann hilf du uns zu hören, was du uns heute zu sagen hast, uns persönlich, Jesus. Hilf, dass wir dein Wort richtig verstehen, dass wir auch deine Sicht auf diese Welt verstehen, auch auf das, ja, das, was du offenbart hast durch die Propheten, durch Jesus, durch die Apostel, dass wir, ja, du möchtest, dass wir die Dinge wissen, dass wir nicht unwissend sind in der Zeit, in der wir leben, sondern dass wir Bescheid wissen. Ja, und dass wir zur Ruhe kommen, dadurch, dass wir erkennen, dass du Bescheid weißt und dass wir dir vertrauen können in dem Ganzen. Alles, was so irritierend ist, alles, was so schwer ist in dieser Zeit, alles, was uns so durcheinander bringt, alles, was uns, ja, was unseren Glauben auch schwächen will. Herr, du bist heute Morgen hier, um zu uns zu sprechen und uns zu ermutigen, um uns, ja, auch eine klare Sicht für die Dinge zu geben, wie ein Vater, der seinen Kindern einfach die Welt erklärt. Bitte dich, dass du uns echt offene Herzen schenkst, dass wir das aufnehmen, was du uns zu sagen hast. Und sprich du zu unseren Herzen, zieh uns nahe zu dir. Danke, dass, ja, dass du hier bist, dass du lebst, dass du uns liebst. Danke für deinen Geist hier in unserer Mitte. Segne uns in Jesu Namen. Amen. Also in Jesaja 5, Vers 24, wir kommen aus den sechs Wehen. Wehe rufen. Und es ist interessant, wir finden in der Offenbarung einmal drei Wehe und dann auch nochmal sechs Wehe zum Schluss hin. Da kommen wir vielleicht noch zu kurz. Und das, worum es geht, ist, dass Jesaja hier dieses Wehe ausspricht über sein Volk Israel. Und dieses Wehe, das ist, da steckt Kritik, da steckt, und Kritik heißt, er deckt die Dinge auf. Er leuchtet mit seinem heiligen Licht hinein in sein Volk Israel und da werden die Dinge offenbar, die da nicht in Ordnung sind. Es werden diese Dinge offenbar, wo Menschen nur für sich selbst und für ihren eigenen Reichtum leben, wo sie sich bereichern an anderen, wo sie andere übers Ohr hauen, wo sie sich selber groß machen. Wo sie, ja, und wo sie, anstatt sich auf Gott auszurichten und von ihm erfüllen zu lassen, anstatt mit Gott zusammen zu leben, sie abtauchen in Rausch, ins Feiern, ins Entertainment. Er sagt sein Wehe über sie. Er sagt, das wird nicht bleiben. Danach, wo ihr euch nach ausstreckt, mein liebes Volk, nach dem Materiellen, nach dem glücklichen Augenblick, Das bleibt alles nicht. Es wird vergehen und das wird ins Gericht kommen und alle, die sich daran binden, werden mit in dieses Gericht kommen. Er sagt sein Wehe über das Volk Gottes, was die guten Maßstäbe Gottes, die er ihnen in seinem Gesetz und in seinen Ordnungen gegeben hat, sie verdrehen alles. Sie sind eigentlich dazu gesandt, in diese Welt hinein, diese wunderbaren Ordnungen Gottes als Zeugnis zu leben und zu verkündigen. Aber wenn das Volk Gottes anfängt, die Maßstäbe zu verdrehen und Böse gut zu nennen und gut böse zu nennen, dann ist kein Licht mehr in dieser Welt, dann ist nur noch Finsternis. Ja, und sein Wehe gilt dem Hochmut seines Volkes, die sich selber für weise halten, die aber in Wirklichkeit das Recht beugen, die sich bestechen lassen. Und der Meisterbestecher ist der Widersacher, der Satan. So hat Gott, so hat es Jesus erlebt in der Wüste, als er vom Teufel versucht wurde. Der Meisterbestecher. Er sagt, ich gebe dir alles, aber gib du mir dein Herz. Dann gebe ich dir alles. So ist unser Gott nicht. Er beschenkt uns in seiner Gnade. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Er ist barmherzig und gnädig, beschenkt uns mit Liebe, mit Freude, mit allen möglichen Segen. Er gibt uns das Leben. Er gibt dem verlorenen Sohn, er zahlt dem verlorenen Sohn das Erbe aus. Einfach so. Ohne Gegenleistung. Er sehnt sich aber danach, dass die Liebe, die er ausgießt, die er aus hinaus fließen lässt zu den Menschen, dass sie den Menschen bewegen zu einer Antwort hin, dass sie ihn befreien davon, auf sich selbst bezogen zu leben. Und Jesus freut sich so darüber, wenn wir von seiner Liebe bewegt uns um andere Menschen kümmern. Er sagt, was du einem meiner geringsten Brüder, meiner geringsten Geschwister getan, das hast du mir getan. Darüber freue ich mich so, wenn dein Leben erfüllt ist von Liebe und Hingabe. Wenn du das bist, wozu ich dich geschaffen habe, nämlich mein Ebenbild. Geschaffen zur Agape-Liebe, die gibt und nicht nimmt. Aber hier, sein Wehe ist gesprochen über seine Kinder, die nicht darin leben, die sich wieder in Bindung hineinbegeben hat. Gott hat sie doch aus Ägypten herausgeführt. Er hat sie doch in die Freiheit hineingeführt, aus der Sklaverei in die Freiheit hinein. Und in die Freiheit hat er sie nicht geführt, damit sie sich wieder in Sklaverei begeben. Und die Sklaverei hier ist nicht die Sklaverei unter einer Herrschermacht, sondern die Sklaverei ist die Sklaverei der Sünde, in die sie sich hineinbegeben. Und er spricht sein Wehe aus, nicht um fertig zu machen, sondern um zur Umkehr zu rufen. Und ja, Gott ruft sein Volk zur Umkehr. Er ruft auch alle Menschen zur Umkehr. In Jesus hat er die Apostel ausgesandt und hat gesagt, geht hinaus in die ganze Welt und ruft Menschen zu ihrem Schöpfer zurück. Ruft Menschen in die Jüngerschaft, in meine Jüngerschaft hinein, dass sie meine Jünger werden. Ruft Menschen zur Erlösung und Errettung. Ruft alle Menschen zum ewigen Leben. Aber wir vergessen oft, dass Gott ganz häufig sein Volk zur Buße ruft, zur Umkehr ruft. Seine Gemeinde. Wenn wir in die Offenbarung reingehen, da schreibt Jesus, lässt Jesus Johannes 7 Briefe schreiben. An 7 Gemeinden. Und an 5 dieser 7 Gemeinden hat er dieselbe Botschaft. Kehre um, tu Buße. Und das ist nicht, weil Gott uns verwirft oder Gott uns verurteilt oder, nein, weil er uns liebt. Weil er uns so gerne bei sich haben möchte. Weil er so gerne möchte, dass seine Liebe in uns eine mächtige Kraft ist. Und seine Liebe ist eine mächtige Kraft. Sie ist stärker als jede Macht dieser Welt. Nichts kann diese Liebe, nichts kann diese Liebe aufhalten. Diese Liebe ist stärker als der Tod. Die Agape-Liebe Gottes ist die stärkste Macht in dieser Welt. Und Paulus sagt, alles vergeht, aber die Liebe. Glaube, Liebe, Hoffnung bleibt. Die größte aber unter ihnen ist die Liebe. Und Gott möchte, dass wir von dieser Liebe erfüllt sind, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, dass die Liebe Gottes uns erfüllt, dass die Liebe Gottes uns treibt, so sagt Paulus. Also die Liebe Gottes treibt mich dazu, zu anderen Menschen hinzugehen, ihnen zu dienen, ihnen Gutes zu tun und ihnen das Evangelium, die frohe Botschaft weiterzubringen. Wie sehr ist seine Gemeinde, wie sehr sind wir von dieser Kraft, von diesem Geist erfüllt und von diesem Geist geleitet und getrieben? Und das ist das, worum Gott ringt. Er möchte, dass sein Volk erfüllt ist von seiner Liebe, von seiner Kraft, von seinem Geist, so dass es dem Auftrag gerecht wird, wozu sie gesandt sind in diese Welt hinein. Und Jesus sagt, ich bin in diese Welt gesandt. Ich bin in diese Welt vom Vater gesandt worden. Und er hat seinen ganz besonderen Rettungsauftrag gehabt und hat ihn ausgeführt. Bis zum Ende, er hat es vollbracht. Aber dann hat er gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jetzt sind wir Gesandte. Das werden wir nächste Woche lesen nochmal. Aber das ist das, worum Gott ringt. Und vorhin hat Peter die Stelle vorgelesen in 2. Petrus. Und da finde ich das wirklich interessant, dass Petrus das so formuliert, wie er es formuliert. Er sagt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Das ist 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber. Er spricht die Gemeinde an. Langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Finde ich interessant. Er möchte, dass wir uns abkehren von den falschen Wegen, seine Gemeinde, wenn du so willst. Ja? Es kann sein, dass du gerade richtig gut unterwegs bist mit dem Herrn, dass du richtig die Kraft Gottes in deinem Leben erlebst und mit Freude ihm nachfolgst. Es kann gut sein. Kann sein, dass es bei dir nicht so ist. Dann sagt Gott, komm noch. Ich möchte dich neu erfüllen. Ich möchte dich reinigen. Ich möchte dich auf deine Füße stellen. Ich möchte mit dir weiter vorangehen im Leben. Ich möchte dich dazu ausrüsten und zu befähigen, das zu sein, wozu ich dich berufen habe in dieser Welt. Salz und Licht zu sein. Und du bist es schon, aber lass dich doch wieder neu stärken darin. Bleib nicht hängen sondern lass dich aufbauen, lass dich stärken. Wenn Jesaja aber auch hier über das Gericht spricht, dann spricht er über etwas, was über die ganze Welt tatsächlich kommen wird. Denn Petrus sagt auch, 1. Petrus 4, Vers 17. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfängt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Petrus sagt, es kommt Gericht über diese Welt. Und wir spüren das, wir merken das, wir hören das, wir sehen das, wir nehmen das wahr. Wenn wir mit offenen Augen durch diese Zeit gehen, dann spüren wir, dann merken wir, da ist Gericht Gottes. Und es fängt an. Und Petrus sagt, ja, es fängt beim Haus Gottes an. Gott rüttelt und erschüttert. Das hatten wir letztes Mal gesehen. Erdbeben. Er rüttelt und schüttelt. Und er tut es, wie gesagt, um das, was vergänglich ist, dass das zusammenkracht. Das aber, was Bestand hat, dass das sichtbar wird. Ich habe das jetzt gehört. Es gibt einen Ort da in der Türkei, da sind fast gar keine Häuser zusammengekracht. Warum? Weil der Bürgermeister unter vielen Anfeindungen darauf geachtet hat, dass die Baubestimmungen eingehalten wurden. Und er hat da nicht locker gelassen. Und das hat am Ende dazu geführt, dass er zum Retter seiner Stadt wurde. Dass nicht noch einfach noch ein paar Stockwerke obendrauf gebaut wurden. Weil, ja, dann kann man ja noch mehr Wohnungen da einrichten und kann noch mehr verdienen, ne? Kann man noch mehr Mieter einziehen und so weiter, ne? Gott rüttelt und schüttelt und es wird das offenbar, was nicht Bestand hat vor Gott. Und das macht er auch in unserem Leben, das macht er auch mit seiner Gemeinde. Nicht, weil er sie zerstören will, sondern weil er sie liebt und weil er das offenbar machen will, was trägt, was Bestand hat. Okay, wir gehen jetzt nochmal in Jesaja 5 hinein und lesen das jetzt mal in Vers 24. Darum, wie des Feuers Zunge die Stoppeln verzehrt und dürres Gras in der Flamme zusammensinkt, so wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte auffliegen wie Staub. Denn sie haben das Gesetz des Herrn der Heerscharen verworfen und das Wort des Heiligen Israels verschmäht. Darum ist der Zorn des Herrn gegen sein Volk entbrannt und er hat seine Hand gegen sie ausgestreckt und sie geschlagen. Weil sie das Wort des Herrn verworfen haben. Es geht nicht darum, dass sie mal einen Fehler gemacht haben, dass sie etwas falsch gemacht haben, sondern sie haben eine grundsätzliche Entscheidung getroffen. Sie haben das hier weggeschmissen. Er sagt, das ist ein alter Hut. Wir orientieren uns an den neuesten Philosophien und neuesten Erkenntnissen und neuesten Ergebnissen. Wir orientieren uns an den ganz interessanten religiösen Erfahrungen von anderen Völkern. Wir nehmen das alles auf. Aber das hier, ach, alter Käse, schmeißen wir weg. Sie haben mein Wort verworfen. Das, wo Gott sein Herzblut hineingelegt hat. Und wisst ihr, es geht noch weiter. Für uns als Christen, für seine christliche Gemeinde ist das sogar noch krasser. Weil wenn wir das Wort Gottes verwerfen, dann verwerfen wir Jesus. Er ist das Wort. Und davor warnt uns Hebräer 10. Hebräer 10, sagt er in Vers 28, hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Die Juden haben gesagt, na, Jesus hat mit den Schriftgelehrten gerungen, hat gesagt, sie haben gesagt, wir sind Abrahams Kinder, deswegen sind wir gerettet. Dadurch sind wir Kinder Gottes. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich habe nichts zu befürchten, ich bin ja Christ. Aber diese Leute haben teilweise Jesus verworfen, sein Opfer, was er für uns dargebracht hat. Wenn du mit denen sprichst über das Evangelium, dann sagen sie dir, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Jesus für mich sterben musste. Ich bin doch ein guter Mensch. Mach doch alles richtig. Ja, manchmal vielleicht nicht, aber ich meine es immer gut. Sie verwerfen das, was Gott gegeben hat, sein Wort, das Fleisch wurde, um für uns, für unsere Sünde zu sterben. Sie treten das Blut des Bundes, durch das sie geheiligt wurden, mit Füßen. Wisst ihr, und das macht Gott zornig. Das lässt Gott zornig werden. Das lässt Jesus zornig werden. Wenn das Heil, was er in diese Welt hineingebracht hat, durch Jesus, was uns durch sein Wort vermittelt wird, ja, das Evangelium, es geht hinaus in diese Welt, das Evangelium, das uns Jesus nahe bringt, was uns Gott offenbart. Wenn du das wegwirfst, und dir einen eigenen Jesus zurechtzimmerst. Und das wird gemacht. Na, es gibt Menschen, die sagen, ja, ich glaube an Jesus. Wenn du dich dann mit ihnen unterhältst, wer ist denn Jesus? Was hat er denn getan? Was ist er denn? Und dann hörst du, das ist ein ganz anderer Jesus, von dem da die Rede ist. Nicht alles, wo Jesus draufsteht, ist auch Jesus drin. Paulus hat darum gerungen schon. Er hat gesagt, wenn ihr einen anderen Jesus verkündet als den, der euch verkündet worden ist, dabei gibt's gar keinen anderen Jesus. Aber ja, es wird gemacht, es wird verdreht. Das Wort wird weggeschmissen und stattdessen wird etwas anderes gelehrt. Und dann lesen wir doch nochmal 1. Korinther 15, damit ihr wisst, wie wichtig das hier ist. Dass wir bei dem bleiben, was Gott uns gegeben hat. Sonst ist dieses Wehe tatsächlich über uns ausgesprochen. Wenn wir in dem bleiben, dann sind wir bewahrt, geschützt vor dem Gericht Gottes. Wenn wir vom Herzen bei unserem Retter und Erlöser bleiben und bei seinem Wort, dann sind wir bewahrt, dann kommen wir nicht ins Gericht. Aber wenn wir nicht darin bleiben, das sagt Paulus hier, 1. Korinther 15, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet. Ist das nicht wunderbar? Ein wunderbares Wort Gottes, durch das du gerettet wirst. Wie kann man nur so blöd sein und seine Rettung sozusagen wegschmeißen? Und dann sagt er das hier, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Also nicht nur festhalten einfach so, sondern so wie ich es euch weitergegeben habe. So wichtig ist das Wort hier. Das muss so bleiben. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Boah, was ist, also wenn du das weiterdenkst, das kann doch nicht wahr sein. Du bist zum Glauben gekommen, aber es ist vergeblich. Eigentlich hast du die Rettung, hast du das empfangen, was dir Rettung und Heil bringt, aber du erreichst es nicht. Boah, was wäre das furchtbar? Kann das überhaupt sein? Eigentlich nicht. Wenn wir von Neuem geboren sind, dann sind wir doch Kinder Gottes. Dann kann uns doch nichts von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus ist. Aber das, was uns Sicherheit gibt, was uns sicher macht, ist das Wort, was Gott gegeben hat, das Versprechen, was Gott uns gegeben hat. Deswegen wirf das Versprechen nicht weg. Das ist das, was dir dieses Heil gibt. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist an den Zwölfen. Der König ist gekommen, er ist für unsere Sünden gestorben. So wie es Gott in den Schriften vorausgesagt hat. Das werden wir noch alles lesen in Jesaja. Und er wurde begraben und ist auferweckt, hat den Tod überwunden. Das ist das Evangelium. Unsere Rettung, unser Heil liegt in Christus für uns. Aber wenn wir das Wort Gottes verwerfen, dann wehe. Dann wird das Gericht kommen, so wie es über diese Welt kommt, kommt es auch über uns. Geschützt und bewahrt sind wir, so wie die Israeliten beim Passamahl, nur durch das Blut Christi. Dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir das glauben, dass wir daran glauben, dass wir daran festhalten, dass Jesus unser Retter und unser Herr ist. Ich bin jetzt hier völlig durcheinander mit meinem Konzept. Also, Gott ist es sehr ernst darum, dass sein Wort bewahrt bleibt unter uns. Wir gehen mal zu wir gehen jetzt mal zu Johannes 5, Vers 24. Ich möchte das nochmal betonen für uns alle, dass uns das klar ist, was für einen Schatz wir haben, was Gott uns für einen Schatz gegeben hat durch seinen Sohn. Vers 24 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Gott wird Gericht üben über diese Welt. Aber wenn du das Wort Gottes, was durch Jesus auf wunderbare Weise nochmal vertieft uns vor Augen geführt worden ist, wenn du das glaubst, wenn du Gott vertraust, dann hast du das ewige Leben und kommst nicht ins Gericht. Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Es beruht nicht auf etwas, was du getan hast, was du bist, sondern er hat es für dich getan, als du noch nicht liebenswert warst, als du noch nicht schön warst, als du ein Sünder warst. Da hat Gott gesagt, ich will dich haben bei mir, ich will dich als mein Kind haben, ich möchte dir meine Liebe erweisen. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind. Du bist gerechtfertigt durch sein Blut. Du bist ein Kind Gottes. Werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden? Denn der Zorn Gottes über die Ungerechtigkeit und die Sünde dieser Welt, er kommt über diese Welt. Aber er sagt, durch Jesus wirst du davor gerettet. Du kommst nicht ins Gericht. Du wirst das ewige Leben empfangen. Ewige Gemeinschaft mit Gott. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Eine Rettung, die noch auf uns zukommt. Es droht dieser Welt etwas. Dieser Welt droht ein furchtbares Gericht. Ich spreche hier wie Noah. Noah hat zu den Menschen damals gesagt, es kommt eine Flut, die wird alles auslöschen. Und Petrus sagt, dieses Gericht wird genauso über diese Erde kommen. Nicht im Wasser, aber im Feuer. Wie damals, zu Zeiten Noahs. Und Jesus hat gesagt, es wird so sein wie zu den Zeiten Noahs. Sie werden essen und trinken, feiern, heiraten, ihr Leben leben, ohne Gott. Und dann ganz plötzlich kommt dieses Gericht über sie. Die Leute in der Türkei, die haben da auch ihr Leben gelebt, in Syrien. Und plötzlich kam das Erdbeben. Sie haben es nicht geahnt, dass es kommt. Das Gericht kommt über diese Erde. Und Petrus redet in 2. Petrus 3 über die Spötter, die sagen, ach, das kommt doch eh nicht. Aber es kommt. Die Zusage, die wir haben, diese Hoffnung, die wir als Christen haben. Ich war auf einer Beerdigung, alles Menschen, die nicht glauben. Boah, was haben die in ein Gesicht gezogen? Warum? Weil der Tod furchtbar ist, schrecklich ist. Er ist genau dieses Gericht, was wir persönlich erleben. Als einzelne Menschen erleben wir den Tod als Gericht. Und er ist es. Der Sündesold ist der Tod. Aber wir als Kinder Gottes, wir haben so eine Hoffnung. Jesus ist für unsere Sünde gestorben und er ist auferstanden von den Toten, um uns Sieg zu geben über das Gericht. Die Barmherzigkeit Gottes triumphiert über das Gericht. Was haben wir für einen Schatz in Jesus, in seinem Evangelium, in seinem Wort? Wir werden nicht ins Gericht kommen. Wir werden errettet werden vor dem Zorn, der über diese Erde kommt. Wir werden eine Arche haben, die uns bewahrt, so wie Noah mit seiner Familie bewahrt wurde. Danke, Herr. Genau, 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. 1. Thessalonicher 1. Paulus blickt zurück auf die Bekehrung der Thessalonicher, die gerade erst geschehen ist. Er ist begeistert von dem, was er hört, von der Gemeinde. Er sagt, 1. Thessalonicher 1, Vers 6, ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Obwohl es viel Bedrängnis gab, haben sie mit Freude dieses Wort aufgenommen, weil sie gesagt haben, ja, Halleluja, Rettung, Heil, das wollen wir, Jesus. Sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Er ist unser Retter von dem kommenden Zorn, der kommt. Und das hatten die Thessalonicher. Sie hatten diesen kindlichen, tiefen Glauben. Ja, Jesus, der ist von den Toten auferstanden, er sitzt zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber nicht nur das, sondern er wird kommen, um uns aus dem Gericht zu retten. Vor dem Zorn zu retten, der über diese Erde kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bleiben in dem Wort, was er uns gegeben hat. 2. Timotheus 4. Und wie wichtig das ist, das wird an den Worten deutlich, die Paulus hier, wie Paulus das an sein, wie er sagt ja, sein geliebtes Kind, Timotheus im Glauben, den lieben jungen Bruder, er sagt das hier mit einer Intensität, das ist krass. Na, wenn man sich die Worte auf der Zunge zergehen lässt, 2. Timotheus 4. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Von wem spricht Paulus hier? Spricht er von den Ungläubigen, von den Heiden? Nein, er spricht von christlichen Gemeinden, wo es stattfinden wird. Und er sagt, er macht es nicht, gibt diesem Stream nicht nach, dass er zum Mainstream wird, sondern bleibe dabei, bleibe beim Wort, predige das Wort, bleibe dabei, wie ich es dir weitergegeben habe. Nimm nichts weg, füg nichts hinzu. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Ja, das ist schwer, wenn du das siehst, dass Leute sich abwenden, dass Leute das Blut Jesu mit Füßen treten. Das ist traurig. Aber du bleibe dabei. Sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Offenbarung 3. In diesen Sendschreiben an diese sieben Gemeinden gibt es eine Sendschreiben an eine kleine schwache Gemeinde in Philadelphia. Und was sagt Jesus da in Vers 10 und 11? Und nimm das als Ermutigung, wenn du das Wort Gottes liebst, wenn du Jesus liebst, wenn du Ja und Amen zu dem sagst, was ich hier gerade gesagt habe, dann sei ermutigt. Jesus spricht zu dir. Er sagt zu dir, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Halte fest, was du hast. Du hast es von Gott empfangen, lass es nicht los. Du hast das Wort bewahrt. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das sagt er in Vers 8 am Ende, sagt er, du hast eine kleine Kraft, hast mein Wort bewahrt, hast meinen Namen nicht verleugnet. Geschwister, das ist das, was Gott möchte. Denn es kommt, das Gericht kommt, so wie es hier über Israel angekündigt wurde. Na, das Feuergericht, das Erdbeben, wir lesen das hier alles, Jesaja 5 am Ende. Ich will es noch einmal kurz zu Ende lesen hier. Also er spricht einmal von dem Feuergericht, ne, in Vers 24. Jesaja 5, Vers 24. In 25 sagt er, die Berge erbebten und ihre Leichen lagen wie Kehricht mitten auf den Straßen. Bild, das wir leider so krass vor Augen haben im Moment, ne? Bei all dem hat sein Zorn sich nicht gewandt und noch ist seine Hand ausgestreckt. Was wendet denn den Zorn Gottes? Nur das, wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren, wenn wir uns retten unter Jesus. Wer kann den Zorn Gottes besänftigen? Nur Jesus. Nur der Sohn Gottes, der rein ist, der heilig ist und der sich als Fürsprecher verwendet für uns und sagt, das ist, ja, er ist ein Sünder, aber ich habe für ihn bezahlt. Das ist wunderbar. Dann sagt der Vater, herrlich, komm her, mein geliebtes Kind. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Aber wenn Gott gegen dich ist, dann sagen wir, dann gnade dir Gott. Und in Jesus ist er uns gnädig. In Jesus ist er uns gnädig. Aber wenn wir das Wort des Herrn verwerfen, dann haben wir keinen Schutz mehr. Und er wird ein Feldzeichen aufrichten für die Nation in der Ferne und er wird sie herbeipfeifen vom Ende der Erde und siehe, eilends schnell wird sie kommen. Kein Erschöpfter und kein Stürzender ist bei ihr, nicht schlummert noch schläft sie. Keinem löst sich der Gürtel von seinen Lenden und keinem zerreißt die Riemen seiner Schuhe. Ihre Pfeile sind geschärft und all ihre Bogen gespannt. Die Hufe ihrer Pferde sind Kieselsteine gleich und ihre Räder gleich dem Wirbel. Ihr Gebrüll ist wie das einer Löwin, sie brüllt wie die jungen Löwen, sie knurrt und packt die Beute und bringt sie in Sicherheit. Und kein Retter ist da. Und sie knurrt über ihr an jenem Tag wie das Tosen des Meeres. Dann blickt man zur Erde und siehe angstvolle Finsternis und das Licht ist verfinstert durch ihr Gewölk. Hier sagt Jesaja dem Volk Israel die Eroberung voraus, die kommen wird. Die Assyrer, die kommen werden und für Juda Nebukadnezar und die Babylonier werden kommen und alles platt machen. Und kein Retter wird da sein. Weil sie es am Ende bis zum Ende getrieben haben und nicht das Wort Gottes ernst genommen haben, angenommen haben, für sich angenommen haben. Die Finsternis, von der hier geschrieben ist, das ist interessant, das wird dann in Kapitel 8 und 9 weitergeführt. Und da wird Jesaja dieses helle Licht sehen, was in Jesus für das Volk Israel kommen wird. Obwohl sie so ein hartes Gericht empfangen werden, wird Gott trotzdem seinem Volk treu bleiben und er sendet ihnen den Messias, das Licht der Welt. Aber hier ist erstmal ein ernstes Wort, was Gott dem Volk Israel sagt und sagt, wenn du das Wort Gottes verwirfst, dann hast du keinen Retter mehr, dann hast du keinen Schutz. Und dann kommt diese Nation über dich. Dann kommt der Feind über dich. Wer ist denn derjenige, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt? Wie kannst du ihm widerstehen? Nur im Glauben. Im Glauben an den, der stärker ist, der mächtiger ist. In Jesus bist du geborgen. In Jesus brauchst du keine Angst vorm Teufel zu haben. In Jesus brauchst du keine Angst vor dem Tod zu haben. In Jesus brauchst du keine Angst vorm Erdbeben zu haben. In Jesus brauchst du keine Angst haben vor Covid. In Jesus brauchst du keine Angst zu haben vor dem Gericht, was über diese Erde kommt. In Jesus haben wir Freude und Freiheit mitten in einer dunklen, finsteren Welt. Ja, und dadurch scheinen wir wie die Lichter. Lass uns darin stärken, lass uns darin bleiben. Und das, was uns diese Hoffnung vermittelt, ist das Wort unseres Gottes. Jesus, wir preisen dich, wir beten dich an als den Retter und Herrn, der uns vor dem kommenden Zorn rettet. Und so sehr dein Zorn, so groß dein Zorn ist über die Sünde und über die Verfinsterung, die Verdrehung und ja, alles, was geschieht, nicht nur in dieser Welt grundsätzlich, sondern in den Kirchen, in den Gemeinden, die sich nach deinem Namen nennen. Und dennoch liebst du nicht nur deine Gemeinde, sondern die ganze Welt. Alle Menschen siehst du und dein Herz sehnt sich so danach, dass wir gerettet werden. Du willst nicht, und deswegen wartest du noch, du willst nicht, dass einer verloren geht, sondern dass wir zur Buße kommen, dass wir zur Umkehr kommen, dass wir erfüllt werden von deiner Liebe, von deinem Frieden, dass wir in Jesus Rettung und Heil erfahren. Und das beten wir, dass wir ja festhalten an dem Wort der Wahrheit, was du uns gegeben hast, dass wir uns darin stärken, dass wir uns davon erfüllen lassen, dass wir dieses Wort mutig weitergeben, sodass andere auch Rettung und Heil vor dem kommenden Zorn erfahren können. Amen.